Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Freitag, dem 12. September 2025. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Mehr Aktienkultur bedeutet mehr Wohlstand für alle und mehr Sicherheit im Alter. Das Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler, dem Schweizer Börsenpionier mit über 50 Jahren Erfahrung, ist ein optimistisches Plädoyer dafür, selbst Verantwortung für die eigene Altersvorsorge zu übernehmen. Der Autor macht darin deutlich, dass die Rente keine staatlich garantierte Sicherheit ist und dass man umso erfolgreicher handelt, je früher man mit dem Investieren beginnt. Dieses Buch steckt voller praktischer Tipps und Erfahrungen für alle, die eigenständig entscheiden, langfristig planen und an die Kraft des Fortschritts glauben. André Kistler erläutert, warum Schweizer Qualitätsaktien eine solide Grundlage für den Vermögensaufbau sind und wie sich typische Fehler vermeiden lassen. Das hochinteressante Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler ist jetzt auf buchhaus.ch, ich wiederhole, buchhaus.ch erhältlich. André Kistler, «Aktien souverän investieren», Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Und gleich noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich starte wieder mit Vorträgen in den Herbst. Am nächsten Montag in Nordrhein-Westfalen Neuss, Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus Schweizer Sicht. Würde mich freuen, Sie dort treffen zu können. Beschaffen Sie sich die Informationen. Es gibt noch Tickets. weltwoche.de/neuss. weltwoche.de/neuss. Wäre schön, wenn wir uns da wiedersehen. Was sind die Schlagzeilen heute Morgen in unseren Medien? Geldwäsche. Beat Jans will die Banken zur Kasse bitten. Die Meldestelle für Geldwäscherei ist überlastet. Nun soll der Finanzplatz selbst den drohenden Schaden abwenden. Das ist der Hauptimpuls der schweizerischen Politik. Unablässig arbeiten die Linken daran, unseren Banken, unseren Finanzinstituten noch engere Fesseln anzulegen, mit einem Reinlichkeitsfimmel, der vermutlich weltweit seinesgleichen sucht, satteln da die Behörden immer noch einen drauf. Also die Schweiz ist auf dem Weg, die EU bürokratisch noch zu übertrumpfen, und das musst du zuerst einmal fertigbringen. Und gerade im Justizdepartement haben wir jetzt eine Besetzung, manche sprechen von einer Fehlbesetzung an der Spitze. Man bringt nichts zustande, was die Asylpolitik angeht, und man konzentriert sich darauf, jene Akteure zu behindern, die in der Schweiz Wertschöpfung garantieren. Natürlich gibt es Gesetze, natürlich gibt es auch internationale Zwänge, die sogenannte Geldwäscherei zu bekämpfen, aber die Schweiz und vor allem eben kapitalismuskritische Kreise sind mit Überdruck daran, diese Entwicklungen zu benutzen, um ihre Vision einer wirtschaftsfreien Zone Schweiz zu verwirklichen. Es ist nicht übertrieben, das ist eine nüchterne Feststellung der Absichten und Motive, die da vorliegen, und ich habe den begründeten und ich habe den schweren Verdacht, dass unser Justizminister voll in diese Richtung marschiert. Einflussreicher Trump-Anhänger getötet, eine Schlagzeile da im Tagesanzeiger. Ja, der Mord an Charlie Kirk wirft auch Wellen in die Schweiz. Eine fürchterliche Tat, Sie haben sicherlich mittlerweile davon gehört, bei der Ausübung seiner urdemokratischen Tätigkeit, nämlich des Gesprächs auf einem Unicampus im US-Gliedstaat Utah, ist der erst 31-jährige Charlie Kirk, jung verheiratet, zweifacher Familienvater, jäh durch einen Schuss aus dem Leben gerissen worden. Ein Schuss ins Herz der amerikanischen Demokratie. Und wir wissen nicht, wer der Täter ist. Es gibt Theorien. Das wird jetzt natürlich identifiziert als ein Mörder aus dem linken oder linksradikalen Milieu. Alles deutet darauf hin, sieht so aus. Ich halte mich einfach zurück, bevor wir die exakten Fakten haben. Was man sagen kann, ist, die Symbolhaftigkeit, die ganze Sinnbildlichkeit dieser Mordtat, die ist natürlich offensichtlich, die ist erdrückend, ein Schuss ins Herz der Demokratie. Wenn man erschossen wird in den USA, wenn man am helllichten Tag sich unterhält mit Studenten, das war der äußere Rahmen. Charlie Kirk, ein wichtiger Trump-Unterstützer, ein sehr erfolgreicher Podcaster mit etwa 3,9 Millionen Followern, auch als Geldbeschaffer und genereller Mobilisator für die Republikanische Partei, für die MAGA-Bewegung, sehr wichtig. Er hat auch beste Beziehungen ins Weiße Haus. Der hat regelmäßig seit vielen Jahren solche Veranstaltungen gemacht. Vor Tausenden von Studenten ist er aufgetreten, hat sich mit ihnen in Streitgespräch verwickelt, Austausch von Argumenten, miteinander reden. Er hat das offensichtlich auch immer wieder in sozialen Medien kundgetan. Wenn man aufhört, miteinander zu reden, dann ist das eben der Moment, an dem die Gewalt ins Spiel kommen kann. Deshalb gilt es, das unbedingt zu vermeiden. Und jetzt ist er also gerade in so einem Gespräch umgebracht worden. Der Täter ist noch nicht gefasst. Offensichtlich soll das Gewehr gefunden worden sein. Es gibt ein paar verstörende Details, die ich nicht so richtig einordnen kann oder die mich etwas rätseln lassen, was da wirklich passiert ist. Zum einen, das ist also ein Präzisionsattentat gewesen, ein Schuss aus der Distanz mit einem Zielfernrohr, das muss mit einer Präzisionswaffe, das muss vorgelegen sein. Können Studenten so gut schießen? Ist das ein fanatisierter linker Radikalinski, der da auf ein Dach gestiegen ist, um aus einer größeren Distanz hier in einer Menschenmenge eine Person auszusuchen? Und dann, wenn das stimmt, liest man auch, sollen noch Einkerbungen auf Patronenkugeln gesehen, entdeckt worden sein, mit Worten wie Transgender. Der Zufall will es, dass Charlie Kirk genau dann erschossen wurde, als er über Transgender und Erschießungen und Mord und Amokläufen auf Unicampus, Schulhausplätzen, Schulhöfen gesprochen hat. Das sind etwas bizarre Details, aber wir wissen noch sehr wenig. Auf jeden Fall kann dieser Fall gelesen werden als Schreckbild, als Sinnbild, als fürchterlicher Abgrund der militanten Cancel Culture. Ich meine, das ist die militanteste Form von Cancel Culture, die es überhaupt nur gibt. Und jetzt wird natürlich darüber nachgedacht, was könnte das für Auswirkungen haben. In den eher linken Medien heißt es, ja, sogar bürgerkriegsähnliche Zustände sind vorstellbar. Der amerikanische Präsident hat sich dazu geäußert und so weiter. Wir werden sehen, auf jeden Fall ganz etwas Fürchterliches. Und wenn ich da etwas auf die europäische oder die schweizerische Situation umlege, dann komme ich um die Feststellung nicht herum, dass bei uns eben auch die vor allem linken Kreise sich durch eine extreme Intoleranz auszeichnen und die Neigung, den politisch Andersdenkenden, den Gegner mit schlimmsten Unterstellungen zu diskreditieren und zu diffamieren, ist vor allem in den linken Kreisen jetzt ganz besonders virulent, ganz besonders akut. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Linken verlieren. Sie gewinnen nicht mehr an den Urnen. Und deshalb schlagen sie wild um sich. In den USA wird jetzt gedeutet, ballern sie wild um sich. Aber man muss auch hier immer wieder zu bedenken geben, verrückte Verbrecher gibt es auf allen Seiten des politischen Spektrums. Allerdings, was die Verunglimpfung des Gegners angeht, haben die Linken ja diesen Begriff des Nazi und den können sie ja allen ankleben, die ihnen nicht passen. Und es gibt auf der rechten Seite kein entsprechendes Verunglimpfungswort. Man sagt dann vielleicht ein linker Nazi, aber das Wort Nazi, das ist sozusagen die wirksamste Stigmatisierungswaffe, die es auf der linken Seite gibt. Und klar, wenn Sie den Gegner natürlich zu einem Nazi, zu einem Massenmörder erklären, dann entfesseln Sie damit natürlich Emotionen und die Rechten haben nichts dergleichen. Also kann man hier schon Unterscheidungen treffen. Der Fall Charlie Kirk wird sicherlich noch zu reden geben. Große Finsternis, Düsternis, Abgründe namenloser Art sehen wir im Internet. Also was dort in der linken Bubble los ist, wie dieser Fall kommentiert wird, vor allem auch von diesem deutschen Influencer, um es jetzt mal in Anführungszeichen auszudrücken, El Hotzo, der ja immer wieder aufgefallen ist durch komplett geschmacklose Äußerungen, der sich jetzt auf primitivste Art und Weise darüber lustig macht, das sind schon Abgründe, die sich da öffnen. In der Schweiz sehen wir zum Teil in den Foren, in den Leserbriefspalten auch zum Teil sehr, sehr abfällige Äußerungen. Auch Leute, die sich melden und sagen, ja, wer Hass sät, der wird auch Hass ernten. Aber Charlie Kirk hat gar nicht Hass gesät. Er hat sich sachlich unterhalten, hat sich Zeit genommen, Mühe genommen. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man mit Linken und Linksradikalen sprechen kann. Aber auch zum Beispiel der Tagesanzeiger hat hier eine Zusammenstellung von angeblich skandalösen Positionen gemacht. Und es ist einfach interessant, hier ein Detail, um das herauszupicken. Da wird ihm unterstellt, er habe rassistische Äußerungen getätigt. Und was sind denn die rassistischen Äußerungen? Wenn man liest, heißt es hier, ja, er sei einfach gegen den Civil Rights Act der 1960er Jahre gewesen. Und der Civil Rights Act hat ja all diese Dinge mit der Affirmative Action, also der gezielten Bevorzugung von Menschen schwarzer Haut oder dunkler Hautfarbe, in den USA postuliert. Das ist ja mittlerweile nachweislich ein gescheitertes Programm. Und in diesem Zusammenhang hat er gesagt, ja, wenn er einen Piloten sehe, einen schwarzen Piloten in den USA, dann hoffe er, dass dieser auch qualifiziert sei und nicht einfach wegen Affirmative Action diesen Pilotenposten bekommen habe. Das ist eine völlig legitime Aussage auf der Grundlage von Fakten. Doch nichts mit Rassismus zu tun. Und wenn wir sehen, dass sogar ein Tagesanzeiger dieses Verunglimpfungsvokabular übernimmt, dass sogar bei uns diese Stigmatisierung in den Mainstream-Medien passiert, dann können Sie sich vorstellen, was da erst in den linksradikalen Foren der Fall ist. Aber so fängt es eben an. Wissen Sie, die alltägliche Stigmatisierung, alles, was nicht links ist, wird sofort in den Ruch des Verbrecherischen, des Rassistischen, des Nazihaften gerückt. Da muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann einmal ein Vollstrecker oder eben ein Verrückter sich ermächtigt, ja, berufen fühlt, hier das Recht oder das Unrecht selber in die Hand zu nehmen. Aber noch einmal, wir wissen nicht, wer der Täter ist. Wir wissen nicht, wer diesen hochpräzisen Schuss abgegeben hat. Das sieht also nach einer extrem profimäßig ausgeführten Exekution aus. Wir wollen den Fakten da auf keinen Fall vorgreifen. Das Parlament lehnt fast alle Sanktionen gegen Israel ab. Diskussionen, Debatten über den Nahostkrieg im Bundeshaus. Und es ist ja schon interessant, wie Israel mit anderen Maßstäben bewertet wird. Nehmen wir diesen Angriff jetzt auf die Hamas-Führung in Doha in Katar. Das wird ja umfassend verurteilt. Also da gehen jetzt alle von der EU bis eben auch in der Schweizer Politik, zum Glück jetzt nicht mit Gesetzen und Sanktionen, gehen ja alle auf Israel los. Die Hamas-Führung, also die Hamas, eine terroristische Organisation, die ein Massaker durchgeführt hat am Oktober 2023, die Führung, die sitzt also in Sicherheit in Katar und steuert von dort aus den Krieg gegen Israel, den Terror gegen Israel. Und jetzt greifen also die Israeli Katar an, beziehungsweise diese in Katar sich aufhaltende Hamas-Führung. Alle sind empört. Ich frage mich, was wäre eigentlich passiert, wenn zum Beispiel, um alles gleichzusetzen, aber einfach ein Beispiel, wenn jetzt die Nazi-Führung im Zweiten Weltkrieg ihr Hauptquartier nach Schweden verlegt hätte oder ein anderes besetztes Gebiet und die Alliierten dann dieses Nazi-Hauptquartier in Schweden oder in Norwegen bombardiert hätten. Hätten wir dann auch einen Volksaufstand gehabt, da der Eliten, der internationalen Gremien und der Politik. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, das sehr schmerzhaft ist. Zweiten Weltkrieg, Bombardierung der deutschen Städte. Fürchterlich, mit sehr, sehr vielen zivilen Toten. Hätte man jetzt da von den Alliierten erwartet, dass sie gleichzeitig auch Hilfskonvois und die medizinische Versorgung der von ihnen bombardierten Städte sicherstellen? Ich meine, das sind harte Beispiele, aber wenn man schon die ganze Zeit moralisiert und sich da auf den Standpunkt stellt, dass Israel an den Pranger gehört und dass Israel also diese Verbrechen begeht und so weiter, unmöglich Verstoß gegen das Völkerrecht, dann muss man sich schon einmal die Frage stellen, was hätte man eigentlich in anderen Situationen gemacht? Und könnte es vielleicht sein, dass in der Beurteilung von Israel andere Maßstäbe angelegt werden, als wenn man andere Kriege beurteilt? Ich bitte diese Frage einmal ernsthaft zu prüfen. Das ist offensichtlich, wenn man jetzt wieder auch in der Europäischen Union diese Verurteilungssalven, diese ganze Anprangerung sich vor Augen führt. Zum Glück immerhin die Schweiz, das Schweizer Parlament hatte hier noch die Kraft, den vor allem natürlich auch von links kommenden Strömungen Widerstand zu leisten. Unverständlich, Berner Polizeidirektor schreibt Protestbrief an Fedpol-Chefin. Fahndungskriterien, das Bundesamt für Polizei entfernt die Hautfarbe als Beschreibungselement im nationalen Fahndungssystem RIPOL. Das stößt auf Widerstand. Ich habe gerade eine Statistik gesehen über Straftaten in den USA, und zwar nach Hautfarbe. Wie viele Morde begehen Menschen nicht weißer Hautfarbe in den USA und so weiter. Das ist alles statistisch aufgelistet. In der Schweiz soll das nicht mehr erlaubt sein. Es ist verboten, über die Wirklichkeit zu sprechen. Parmelin trifft Gianni Infantino, der FIFA-Chef, wird eingewechselt in die Verhandlungen mit den Amerikanern, mit Donald Trump. Mal sehen, was das bringt. Und ja, die weiteren Themen würde ich dann in der internationalen Ausgabe ansprechen. Da vor allem auch die Entwicklungen, die Verwicklungen um diesen seltsamen, mysteriösen Drohnenangriff der Russen, diese Verletzung des polnischen Luftraums. Da ist vor allem auf den sozialen Medien sehr viel Interessantes zu beobachten. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Und ich bringe das dann als Disclaimer. Aber es ist hochinteressant. Und selbst in der NATO-mäßig ziemlich affinen Neuen Zürcher Zeitung hat man jetzt gemerkt, ja, man solle nicht immer rufen, es war Russland. Weil sonst glaubt man es irgendwann nicht mehr. Also ausgerechnet die, die laufend rufen, es war Russland. Bei denen scheint sich nun eine gewisse Einsicht, eine gewisse Einkehr abzuzeichnen. Wir werden sehen. Ich verabschiede mich fürs Erste, präpariere jetzt hier die Absendung und Aufbereitung dieser Sendung und melde mich dann gleich wieder zurück mit den internationalen Schlagzeilen. Hoffe, Sie dann auch dort wieder begrüßen und sehen zu können. Bis gleich.